brauchen wir. Das brauchen wir da, wo wir sind, wo wir leben und was mit uns so passiert. Könnt ihr das Licht einschalten? Ich brauche Licht. Licht und Leben gehört zusammen. Und ihr dürft für mich beten. Ich habe Schnupfen. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es ist eine Männerkrankheit anscheinend. So. Aber ich hoffe, Gott wird Gnade schenken für den heutigen Gottesdienst. Ich habe gebetet, lieber Gott, hilf mir, dass ich den heutigen Gottesdienst überstehe und dass wir mit Sieg und Freude weitermachen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Teufel möchte uns fertig machen. Der Teufel möchte, dass wir platt sind, dass wir, ja, eine Flunder sind oder was, das weiß ich auch alles. Aber Gott will, dass wir siegreich sind und über alle Dinge stehen. Mein Thema heute ist, gehe mit Gott vorwärts und das will ich machen. Koste, was es wolle, Teufel, ich lasse mit dir nichts bieten, ich nehme nichts an, ich akzeptiere nichts, ich gehe vorwärts, Halleluja. Und wir wollen vorwärts gehen, mit Gottes, in Gottes Namen. Am Mittwoch habe ich ein gutes Thema, die Agenda Gottes für dich. Am Freitag werde ich über die Träume sprechen, mach deine Träume wahr. Und wie man das macht, werde ich heute schon ein bisschen anreißen und skizzieren, wie macht man seine Träume wahr. Weißt du, du musst nicht nur träumen, ich sehe jetzt eine Vision, ich sehe den Herrn. Nein, wenn du den Herrn gesehen hast, dann machst du was. Dann gehst du wohin, dann passiert was, dann unternimmst du was, dann lässt du was los, dann schmeißt du den Stein, auch wenn es ein Kieselstein ist. Und du weißt, es kommt im Namen Gottes an. So, Samstag wird das Thema sein, gehe Gottes Wege, wie Gott dich führt. Gehe nicht eigene Wege, gehe nicht menschliche Wege, gehe nicht Wege, die nicht von Gott sind, so nach deinem Gefühl und Empfinden. Nein, gehe Gottes Wege, speziell Gottes Wege. Das ist mir ein Anliegen und ich werde Klartext reden. Acheles, nee. Tacheles, nicht Acheles. Tacheles werde ich reden und ich werde in diesen Tagen ein paar Sachen weiter sagen, die wirklich mir am Herzen liegen. Mir ist ja egal, ob du mich dann unterstützt oder nicht, ob du dann in den Gottesdienst kommst oder nicht. Ich predige Wort Gottes. Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Mir ist es wichtig, dass es hilft, dass es funktioniert, dass es uns weiterbringt. So, gehe Gottes Wege. Egal, was es kostet, egal, was es ist, biete deine Stirn dem Teufel und sag Gott, ich vertraue dir und du wirst mir helfen. Kommenden Sonntag ist das Thema, Gott will für dich Wunder wirken. Gott will für dich Wunder wirken. Aber du musst es erlauben, dass es kann. Dass du auf seine Stimme hörst. Dass du auf sein Wort eingehst. So, wir haben eine Vision, das ist mein Thema. Auch hier in diesem Haus, auch jetzt mit diesen neuen Räumen. Wir haben eine Vision, wie geht es weiter. Aber ich möchte nicht nur dich jetzt irgendwie einheizen oder was anbieten. Nein, ich möchte zuerst einmal über die Vision ein paar Gedanken weitergeben. Was ist eine Vision? Vision ist nicht nur, dass ich träume, dass ich etwas mir ausdenke, mir etwas ausmale. Was denkst du dir? Was wünschst du dir? Nein, was will Gott? Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Das ist die Vision. Damit fängt es an. Und dann müssen wir arbeiten. Und zwar konsequent und entschlossen. Wenn wir von Gott etwas haben, wisst ihr, die Vision fängt ganz klein an. Mit gar nichts. Mit Null. Gott fängt mit Null an. Und je mehr Nuller da sind, umso besser. Weißt du, er ist die Eins davor. Und dann Null, 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 Null. Das ist schon eine Milliarde. Gott fängt mit Null an. Denk drüber nach. Und ich bin entschlossen, mit Gott weiterzugehen. Und ich bin vor fast 30 Jahren hier nach Berlin gekommen. 88 war ich das erste Mal. Also nicht das erste Mal, aber ich war so bewusst, wo ich dann geplant habe, Aktion Jericho, habe ich diese Arbeit hier genannt, die wir dann angefangen haben in der Bismarckstraße in Steglitz, in einem alten Kino, so bei den Amerikanern. Und ja, wir haben einfach mit Null angefangen, mit nichts angefangen, im Glauben angefangen. Dann kam unsere Schwester Thea, Bruder Bruno, verstehst du, und so diese Geschwister, die kamen so nacheinander in die Gemeinde und die leben immer noch, die sind immer noch dabei. Ich denke, das ist Gnade Gottes, dass sie immer noch dabei sind. Halleluja. Und viele andere mehr. Ich meine, die sind schon beim Herrn, beim Heiland im Himmel. Und das ist auch schön. Wir begrüßen sie dort oben, wenn wir dann ankommen. So, wenn eine Sache von Gott ist, beginnt sie klein, wird immer größer und größer und größer. Wenn es vom Teufel ist, ist die Sache ganz groß. Dann explodiert seine Nova. Und so weiter. Und wenn es von Gott ist, ist es ganz klein, so unscheinbar, so ein kleines Samenkörnchen, und es fällt in die Erde, und es wird größer und größer und größer, dass sogar die Vögel des Himmels sich unter diesem Strauch sich setzen können. So ist, wie Gott arbeitet. Deshalb, ich glaube nicht an große Dinge jetzt. Oh, Gott hat mir was Großes gezeigt. Oh, unfassbar. Nein, das ist Quatsch. Das kann ich vergessen, das war nie und nimmer von Gott. Ich bin ein Realist. Und zwar voll und ganz. Ich bin in Atheismus groß geworden. Ich bin ungläubig groß geworden. Ich bin also, ja, nicht mit der Religion groß geworden. Für mich war Religion Opium fürs Volk. Und ich lasse mir nichts vor die Augen malen und was erzählen. Ich bin ein Realist. Und ich glaube, das, was ich wirklich vom Herrn weiß, was Gott mir gesagt hat, was Gott mir gezeigt hat. Und Gott fängt ganz klein an, als Einzelne. Als Einzelne. So fängt der liebe Gott die Welt an zu schaffen. Und es wächst und es entwickelt sich. Es hält schwierige Zeiten durch. Es wird angefochten und es wird widersprochen. Es besteht Krisen und Stürme und Gefahren. Und wie viele Gefahren? Wenn ich an euch so denke, wenn ich euch so angucke, ich denke, Mensch, guck mal, was die alles überlebt haben. Was die alles durchgemacht haben. Wo die alles durch sind. Also, ja, was so in ihrem Leben passiert ist. Ja, die haben sich bewährt. Und genau das ist, wie eine Vision muss sich bewähren. Und bewahrheiten. Und sich verwirklichen. So, und alles dient zu der Verherrlichung Gottes. Visionen entstehen nicht alle gleich auf einmal, sondern zuerst einmal, du siehst ein Silberstreif am Horizont, irgendwo was Wunderbares, was Kleines. Ach, da passiert schon was. Guck mal, da bewegt sich was. Und so geht Stück für Stück weiter. Dann gehst du näher ran. Wenn ich dran manchmal denke, wenn ich so unterwegs war mit meiner Familie, dann haben die Kinder gesagt, ach, guck mal, der Kirchturm da drüben ist so klein, Ulmer Münster, nur als Beispiel. Das ist so klein, so ein kleiner Zwerg. Und so, je näher du an den Münster rankommst, desto größer ist er, so unfassbar ist. Desto näher du an Gott rankommst, desto größer ist der Herr. Aber von Weitem ist ein kleiner Zwerg. In aller Liebe. Gott ist ein kleiner Zwerg, von Weitem gesehen, in der Ferne. So, wenn du die Bibel liest und sagst, na ja, was soll dabei groß rauskommen? Visionen sind nichts anderes als Perlen an einer Kette, so Kleinode, so Diamanten und so weiter, die so aneinander gekettet werden und irgendwann ergibt sich dann eine große Kette. Das sind Visionen. Gott arbeitet so in kleinen Stücken, es wird größer und größer. Und ich warne euch, am besten du hast keine Vision und du träumst mit offenen Augen. Weißt du, wenn du eine Vision hast, da kannst du nachher nicht mehr schlafen. Dann hast du Anfechtungen, dann wirst du angefochten von deinen Freunden, Nachbarn. Denk an Josef. Josef hat auch erzählt am Mittagstisch oder beim Frühstück, Papa, ich habe heute Nacht einen großen Traum gehabt. Ich habe Ehren gesehen, wie sich alle verbeugen von mir. Sonne, Mond und Sterne, wie sich bei mir verbeugen. Dann sagt der Papa, Josef, werd vernünftig. Komm runter. Verstehst du? Und er war sehr traurig, da heißt es, und Josef und Jakob wurde sehr traurig, als er das alles hörte, was der Josef da erzählt hat, was er heute Nacht geträumt hat. Deshalb erzähle deine Träume nicht überall, denn die Träume rächen sich. Wenn der Josef seine Träume nicht erzählt hätte der ganzen Welt, weißt du, dann wäre er nie in die Grube geworfen worden, dann wäre er nie als Sklave verkauft worden nach Ägypten, dann wäre er nie als Sklave dort in Ägypten angekommen, wäre nie im Gefängnis gesessen, hätte das alles gar nicht erlebt. Aber er erzählt voller Begeisterung, Geschwister, Brüder, ich habe was Großes, Gott hat was Großes mit mir vor. Weltrevolution. Ja, und so geht's weiter. Schau die Gleichnisse Jesu. Schau die Geschichten des Heilands, die Geschichte der Gemeinde. Es ist kein Vergnügen, Visionen zu haben. Ich wünsche es niemand, verstehst du? Dann hast du große Kämpfe, große Anfechtungen, große Probleme, große Verpflichtungen. Da geht es an deine Person ran, an dein Ego, an dein Menschsein. Und es ist eine Lebensaufgabe. Jetzt zeig, was ist das da dran, was du da behauptest? Wir haben eine Vision. Und ich möchte sagen, seit 30 Jahren habe ich hier in Berlin eine Vision. Ich verrate euch nicht alles, was ich für Visionen habe und was Gott mir also alles gezeigt hat, aber in unserem Dienst und ja, in unserer Existenz und in unserem Einsatz, wir haben immer wieder erlebt, wie Gott Stück für Stück an dieser Vision arbeitet. Als ich dann am Leopoldplatz anfing, war die Vision 85 Meter hoch. So hoch war dieser Kirchturm, 85 Meter. Das ist, und dann diesen Turm erhalten, eine Bauruine. Thea, du warst dabei. Da hat es durchgeregnet. Wir haben überall Eimer rumgestellt, weil es durchgeregnet hat. Verstehst du, es war Katastrophe. Dann haben wir eine Zwischendecke reingezogen, war auch wieder nichts. Weißt du, das hat wie Hühnerstall ausgesehen. Und dann, wir haben so viel rumexperimentiert. Gebläseheizung, Fußbodenheizung gemacht. Ach, das war alles nichts. 85 Meter war der Glaube groß. Weißt du, wir haben gedacht, ja, Gott macht was Großes. Aber das ist nichts anderes wie Schutthaufen gewesen, wie Trümmer und wie Ruinen. Und mach jetzt aus den Ruinen was. Und genau das ist, was Gott dir zeigt, wenn er uns eine Vision gibt. Mach etwas daraus. In den letzten 30 Jahren hier in Berlin, wir haben Gottes Auftrag ausgeführt und Gott hat uns einen Auftrag gegeben von Anfang an, und das sage ich vorneweg, und das ist bis heute geblieben: neuer Wein in neue Schläuche. Neuer Wein in neue Schläuche. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Kein Flickwerk, kein Experimentieren. Neuer Wein in neue Schläuche. Fang was Neues an. Arbeite nicht an dem, was die anderen schon gemacht haben. Knüpft nicht irgendwo anders an, wo die anderen was angefangen haben. Fang was Neues an. Neuer Wein in neue Schläuche. Das war unsere Botschaft, das war unser Auftrag. Vor 30 Jahren, da sind wir dran geblieben, haben weitergemacht, hat sich nichts geändert dran. Unbeirrbar weitergeführt. Auch hier jetzt. Neuer Wein in neue Schläuche. Wir wissen nichts, wie es weitergeht, aber wir wissen, dass es weitergeht. Dass es mit Gott weitergeht. Und es geht immer weiter mit dem Herrn. Neuer Wein in neue Schläuche. Das ist meine Botschaft. Verlasst die ausgetretenen Berliner Wege, die Berliner Bahnen und Straßen und Strecken und so weiter. Gott hat uns neue Wege geführt. Zu neuen Menschen. Sich nicht kümmern um die Menschen. Wollen die das? Ist es wirklich das ihr Bedürfnis? Ist es ihr Anliegen? Fangt was Neues an. Und wir kamen nach Berlin, ich werde nie vergessen, lauter Verrückte. Ich habe gedacht, Mensch, bin ich in ein Irrenhaus gelandet? Wo bist du? Ich kannte das sowas, was hier in Berlin passierte, kannte ich sowas in Süddeutschland nicht. Die Süddeutschen sind alles brave, liebe, anständige Menschen, Gott segne sie. Verstehst du? Ja. Aber hier lauter Ausgeflippte, da hast du gebetet, im nächsten Moment sagt die Person, ja, ich kann sowieso nicht glauben, sowas. Verstehst du? Und zuerst einmal, da machst du dran, da bemühst dich, da plagst dich, und am Schluss hast nur Probleme. So, und dann, weißt du, neue Wege für neuen Wein, für neue Schläuche und so weiter. Und dann kommen dann nachher Pastoren, und hier ein Pastor hat mir sogar einen Brief geschrieben, Bruder Matutis, wir beten, dass du bald von Berlin wieder abziehst. Weißt du, und die haben dann aufgerufen, in der Gemeinde zu beten, dass der Matutis abzieht, und ich bin immer noch da. Halleluja, preis Gott. Und ich bin noch nicht abgezogen. Verstehst du? Ich bin immer noch da geblieben. Aber die haben dann öffentlich gebetet. Leute kamen zu mir, die haben erzählt, im Hauskreis wurde dann ein Gebetsaufruf gemacht, Matutis soll ausziehen. Der passt nicht in unsere Stadt hinein. Warum? Weil Gott neuen Wein in neue Schläuche wollte. Und das hat nicht gepasst, diesen Pseudo-Charismatikern und was weiß ich, diesen ganzen religiösen Hexer und Spinner und was. In aller Liebe sollen sie machen, aber es hat nicht reingepasst. Warum? Ich komme aus einer Zeit der Erweckung. Ich habe zuerst einmal die freikirchliche Erweckung erlebt, wie Gott unter den Baptisten gewirkt hat und den Christen gewirkt hat. Weißt du, bescheiden in den freikirchlichen Raum, dann in den charismatischen Raum und dann, was weiß ich, ich habe so viele Erweckungsbewegungen erlebt und ich weiß, was Erweckung ist. Erweckung ist nicht nur Halleluja, 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 Halleluja. Nein, Erweckung ist eine solide, gesunde Grundlage und gesunde Gemeindearbeit. Nicht nur spinnen und ausgeflippt sein und hüpfen und tanzen und Purzelbäume schlagen, sich auf den Boden zu wälzen. Das ist nicht Erweckung. Erweckung ist viel mehr, dass Gott unser Leben verändert. Dass Gott uns eine Vision schenkt und dass wir an der Sache dran arbeiten, am Ball bleiben. Das ist, was Erweckung ist. Ja, aber Pastor Matthäus, du passt nicht hier in Berlin. Und dann schrieb noch dieser liebe Bruder, Berlin ist das Grab der Missionare. Verstehst du? Weil ich kam mit einer Vision, mit einer Mission nach Berlin. Und dann haben sie dann, was weiß ich, Gottesdienste veranstaltet im Hauskreis und so weiter, so richtigen religiösen Voodoo-Zauber betrieben. Ich glaube nicht an den ganzen religiösen Spuk. Deshalb lebe ich noch. Weil ich nicht an den Spuk glaube. Weißt du, die Leute können da viel erzählen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Und deshalb können die Zirkus machen, die können da das Bild anspucken, die können das Bild verbrennen, die können das Bild, was weiß ich, auf den Mond schießen, der Matthäus bleibt da. Amen. Das ist die Tatsache. Warum? Weil ich gelernt habe, in all den weißt du, ich habe in Stuttgart meine Lehrjahre gemacht, in Heilbronn meine Gesellenjahre gemacht und hier mache ich meine Meisterprüfung. Und das dauert 30 Jahre schon, ihr Lieben. Die Meisterprüfung. Und weißt du, das habe ich alles schon durchgemacht. Was die Leute so alles machen mit einem, was die alles versuchen, dass der verschwindet. Positives Bekennen, der muss raus aus der Stadt. Nein, der bleibt mittendrin im Zentrum der Stadt, Berlin Mitte. Und unsere ersten Gottesdienste nannten wir City-Gottesdienste, damals in der Friedrichstraße. Sitte Gottes sehen. Sie waren mittendrin in der Stadt und ich habe gesagt, ich will direkt an der Mauer sein, am Checkpoint Charlie und dort werden wir unsere Gottesdienste machen. Friedrichstraße 200, glaube ich 32 war das. Dort waren die Gottesdienste. Im vierten Stock. Und dann war noch so komischer Aufzug noch dort. Oh, weißt du, so Berliner Aufzug, ja, wo dann die Tür zuklappst und zuziehst. Oh. Ja, wir leben, wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt und wir sind hier angekommen. Unsere Vision ist klar und deutlich, das Evangelium in Berlin zu verkündigen, gegen die ganze Fäulnis der in der Christenheit entgegenzustehen. Und wir haben festgestellt, du, da stimmst vorne und hinten nicht. Weißt du, die bekennen positiv und leben negativ. Das ist es, die Tragödie gewesen. Die reden und schwärmen da, was weiß ich, vom Himmel auf Erden. Und wenn du anguckst, ihr Leben ist Hölle auf Erden. Ist Katastrophe. Ist Weltuntergang. Und unser Auftrag war einfach, hier nach Berlin das Evangelium zu verkündigen in aller Klarheit, Nüchternheit, Sachlichkeit. Gott ist da. Halleluja. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn habe ich meinen Bruder gehabt als Seelsorger, meinen leiblichen Bruder. Der hat mitgearbeitet in der Gemeinde. Wenn da jemand ausgeflippt ist, dann ist er hingegangen und hat gesagt, Schwester, beruhige dich, komm runter. Bleib normal, der Herr ist gut. Und da war ganz lieber Bruder, verstehst du, einer meiner Brüder. Und komm runter, mach nicht so viel Zirkus, reg dich nicht so auf. Gott ist gut. Ja, und genau das ist es, was ich hier weitergebe. Gott ist gut und Gott bleibt gut. Halleluja. Und wir müssen uns einfach uns an den Herrn richten und nicht irgendwie etwas überspannen, etwas übertreiben. Gottes Wille, das ist kein Extrem, sondern einfach Nüchternheit, Sachlichkeit. Und wenn du dann diese Predigten hörst, und ich bin Gott dankbar, dass wir dieses Internet haben, tausende von Leuten hören unsere Predigten. Was ich hier predige, das hört jeden Tag mindestens 1000 Leute. Ich predige zu euch hier, aber 1000 hören diese Predigt. Erst kurz vor Neujahr, da rufen Leute mich an von hinter Dupfing und Fuchs, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, Bruder, mach du das, ich kann nicht regelmäßig in deine Gottesdienste kommen, von Neuruppin und von, ja, was weiß ich, wie die ganzen Ortschaften und Dörfer heißen. Weißt du, ich kann nicht in den Gottesdienst kommen. Ich muss 3/4 Stunde oder 3 Stunden sogar zum Gottesdienst fahren. Aber ich höre regelmäßig jeden Tag deine Predigt. Und jemand hat mir sogar gesagt, ich kenne deine Stimme besser, als ich meine eigene Stimme kenne. Und weißt du, und das ist das Wort Gottes. Es geht nicht um meine Predigt. Ich bin nichts Besonderes. Aber ich möchte das Wort Gottes predigen. Und Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und das ist meine Vision. Wort Gottes. Nicht irgendeine Theorie, nicht irgendein Steckenpferd, nicht ein nur positives Bekenntnis oder nicht nur einfach loben und danken und nicht nur irgendwie Gefühlsduselei. Nein, das Evangelium. Und das ist so vielseitig, vielschichtig. Alles ist drin. Da ist Freude am Herrn, da ist Jubel, da ist Jauchzen, da ist Jubilieren, aber da ist auch Traurigkeit, da ist auch Weinen. Und ich sage euch, auch das gehört zum Christentum. Da ist Gesundheit und das gleichzeitig auch Krankheit dabei. Durch wie viel Trübsel müssen wir ins Reich Gottes gehen? Das gehört dazu. Aber das darfst du nicht sprechen. Nein, ich komme nachher auf ein paar Punkte zu sprechen. Unsere Predigten hier werden nicht nur in Berlin gehört, nicht nur in Brandenburg gehört, die werden bis nach Chile, in der Türkei. Ich kriege Briefe aus der Türkei, weißt du, wo man keine Missionare hinschicken kann. Das sind Deutsche in der Türkei, die dort ihr Senioren da seine Rente verbraten. Gott segne sie. Versteht? Weil es so billiger ist zu leben, verstehst du, als hier in Deutschland. Und die freuen sich und sagen, Bruder Matthäus, wir genießen eure Gottesdienste. Ist doch schön. Diese Gottesdienste, die du hier erlebst. Gottes Wort ist nicht gebunden. Gottes Wort ist frei. Und das ist meine Vision. Einfach in der Freiheit des Evangeliums zu verkündigen. Ich habe 3 oder 4 Jahre lang Sendungen für Radio Luxemburg gemacht und Radio Ibra, damit man in den Osten reinstrahlt. Und ich weiß, wie viel Arbeit es ist, nur 10 Minuten Gottesdienst zu machen. Weißt du, auf Kassette oder aufs Band aufzunehmen und dann zu senden. Es ist viel Arbeit. Aber wir waren dankbar, dass wir das tun durften, dass wir die Sendungen in den Osten bis nach Sibirien und Vladivostok schicken konnten. Die Andachten, Geschwister, die konnten keine Bibel sich kaufen, sie haben sie nicht leisten können, aber sie haben die Predigten gehört unter die ganzen sozialistischen Systeme. Und die waren so dankbar für die Botschaften und so viele Russlanddeutsche. Wir durften so vielen Russlanddeutschen dienen und wir sind so dankbar. Aber die Zeit war vorbei. Und wir müssen mit der Zeit gehen. Das, was ist als nächstes? Was ist als nächstes? So, und wir gehen auch hier weiter. Jeder, der hier in der Gemeinde mitarbeitet und mithilft und im Gebet uns unterstützt und finanziell uns unterstützt und wie auch immer ist, der arbeitet an Verbreitung des Evangeliums. Wir arbeiten alle mit. Weißt du, wenn ich euch sehe, ich werde ermutigt. Dann sag ich, los, mach du das, leg jetzt richtig los. Jetzt mach weiter. Ja, ihr seid mir eine Ermutigung, so wie ich euch eine Ermutigung bin. Wir ermutigen uns gegenseitig. Wir dienen gegenseitig. Weißt du, es ist nicht Einbahnstraße. So, jeder, der hier mitarbeitet, hat einen Teil an der Maschinerie Gottes. Weißt du, Gottes Mähdrescher, Gottes Werk, es geht weiter. Ich habe gestern mich gefreut, wie ihr da kräftig gesungen habt. Verstehst du? Ja. Halleluja, verstehst du? Und ich freue mich, wenn wir Gott dienen dürfen. Es ist ein Vorrecht. Es ist Gnade. In 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5. Das ist meine Vision, das schneide ich jetzt an. Und jetzt steige ich hier mal ein bisschen langsam ein. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 5 und folgende Verse. Wer ist nun Apollos? Oder ich würde sagen, wer ist nun Matthäus? Und wer ist das und wer ist das? Verstehst? Wer ist nun Apollos? Was ist nun Paulus? Oder was ist Petrus? Oder was ist der Thomas? Was ist der Johannes? Diener sind sie. Und durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Der Thomas predigt anders als der Petrus oder Paulus. Der Thomas, weißt du, der Thomas, oh, der Weg des Herrn ist so kompliziert, so schwierig. Aber der Herr gibt jeden Tag Gnade. Halleluja. Und der Petrus, Halleluja, Lob und Dank, Leute, sagt Halleluja. Und Paulus, so spricht der Herr. Verstehst du? Ja, jeder auf seine Art. Und der Apollos holt aus der Tiefe, war ein Gelehrter, ein Studierter, ein Grieche. Ja, mächtig im Wort. Der kannte das Alte Testament aus dem FF. Ja, wer ist Apollos, wer ist Paulus, wer ist Petrus und so weiter? Jeder dient mit der Gabe, wie ihm Gott gegeben hat. Und Geschwister, genau das ist die Gemeinde. Die anderen sind stille, ruhig, nicken mit dem Kopf. Ja, Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Und die anderen, gib ihm, sag ihm, sag ihm, sag ihm. Ja. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus, Apollos hat begossen, aber Gott ist es, der das Gedeihen gegeben hat. Gott ist es, der das Gedeihen gegeben hat. Nicht wir, nicht unser Gesang, nicht unser Gebet, nicht unsere Musik, nicht unsere Räumlichkeiten, nichts. Der Herr ist es. Ich gehe weiter hier. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, oder der begießt, oder, ja. Wir haben hier eine Gießkanne. Was nützt das Begießen? Verstehst du, das nützt nichts. Wenn Gott nicht das Wachstum zeigt, die Blumen gehen alle ein. Das ganze Kraut geht ein. Das ganze Gemüse geht ein. Der Herr muss das Wachstum geben, das Gedeihen. Der aber pflanzt und der da begießt, sind einer wie der andere, genauso schlecht, genauso gut. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Und ihr seid Gottes Ackerfeld und der Bau Gottes. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weiser Baumeister und ein anderer baut da drauf. Ja. Und wir müssen eines sehen, weißt du, die Gemeinde Jesus ist wie eine Fußballmannschaft. Da muss nicht denken, ich muss unbedingt am Ball bleiben, ich muss Tore schießen. Nein, abgeben, rechtzeitig abgeben. Dann geht die Sache weiter. Der Nächste macht das Rennen oder das Spiel. So, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Wie er darauf baut, das ist meine Vision. Noch ein schönes Wort aus Hohelied, Kapitel 3, Vers 4. Von Salomo angeblich, wahrscheinlich. Da heißt es, ich fand den, der meine Seele liebt. Oder den meine Seele liebt. Ich fand den meine Seele liebt. Weißt du, hast du den schon gefunden, den deine Seele liebt? Nicht den Freund und Freundin und so was weiß ich. Den Mann, nein, den deine Seele liebt. Hast du den schon gefunden, den deine Seele liebt? Und damit fängt die Vision an. Wenn du den findest, den deine Seele liebt. Nicht den Pastor, nicht den Bruder, nicht die Schwester, nicht die Ältesten, nicht die Gemeinde. Den deine Seele liebt. So manche suchen nur Gemeinde. Vergiss es, das ist alles nur Kochtopf. Verstehst du? Da kommt alles nur rein und dann gibt es am Schluss einen Eintopf. Nein, das ist nicht, was du suchst. Du brauchst keine Gemeinde und du brauchst keinen Menschen. Du brauchst den deine Seele liebt. Den deine Seele liebt, nachdem sich deine Seele sehnt. Den deine Seele braucht, nachdem dein Herz schreit. Ich fand den, Denn meine Seele sucht. Und das ist die Vision. Hast du schon Jesus gefunden? Weißt du, nicht eine Gemeinde. Weißt du, ich habe jetzt eine schöne, wunderbare Gemeinde gefunden, wunderbare Räume gefunden. Nein, die Räume, das ist nur Ballast. Die Räume sind nur Äußerlichkeiten. Die Räume sind nur Tamtam. Was du brauchst, ist den zu finden, den deine Seele liebt. Ist der da, den deine Seele liebt? Philippus, und das war der erste Missionar, und du wirst ein Missionar Jesu Christi werden. Philippus war ein wunderbarer Missionar. Petrus, wir haben den gefunden, den Messias, den Heiland, den Erlöser, wir haben den gefunden. Komm und sieh. Ja, aber Nathanael, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Verstehst du? Hast du den gefunden, den deine Seele liebt? Deine Vision. Und ich habe den gefunden, den meine Seele liebt. Und den findest du überall. Kannst du ganz Deutschland, Europa, ganz Afrika, Asien und was weiß ich, wohin fahren willst. Du findest nur dort, wo Jesus ist, den, den deine Seele liebt. Wir haben den gefunden. Ich denke nur an eine Geschichte in der Bibel. Die Darbringung Jesu in den Tempel. Simeon, weißt du, 80 Jahre ist der Mann schon alt. Und dann kommt plötzlich dieses Pärchen da rein mit dem Baby. Und dann sagt der Heilige Geist hat es gewirkt, dass er den findet, den seine Seele sucht. Jetzt haben meine Augen den Heiland gesehen. Jetzt kann ich heimgehen. Hanna kommt auch daneben, fängt gleich zu prophezeien an. Du weißt, wie manchmal Schwestern sind. Und fängt an zu weissagen und so weiter. Weißt, ich habe den gefunden, den meine Seele liebt. Hast du den gefunden? Das ist Vision, damit fängt es an, ganz klein. Ganz zerbrechlich. In Hohelied Kapitel 3, Vers 4 heißt es dann weiter. Ich packte ihn und ich ließ ihn nicht mehr los. Ich packte ihn. Weißt du, wie das ist? Umarmt und dich verkrampft und nicht mehr losgelassen. Ich packte ihn und ich ließ ihn nicht mehr los. Das ist Vision. Weißt du, du kannst nicht mehr. Wenn Gott dir einmal begegnet, wenn du den gefunden hast, den deine Seele liebt, da können die Leute schwätzen, so viel wie sie reden. Da können sie zaubern, so viel sie wollen. Da können sie fluchen, so viel sie wollen. Da können sie beten, so viel sie wollen, bis ihnen die Zunge raushängt. Weißt du, das passiert nichts. Passiert nichts. Denn du hast den gefunden, den deine Seele liebt. Halleluja. Ich packte ihn und ließ ihn nicht mehr los. Wer einmal eine Vision von Gott bekommen hat, Paulus sagt, ich bin, nicht, dass ich ergriffen bin, aber er hat mich ergriffen. Er hat mich gepackt. Ich habe es gepackt, ich habe es ergriffen. Ich kann es nicht mehr anders. Petrus und Johannes bei dem Hohen Rat, denk an diese Geschichte. Da werden sie ausgepeitscht, da werden sie verflucht. Sag dem Namen Jesu ab. Weißt du, das wollen die Juden, dass du Jesus absagst. Das wollen die Moslems, dass du Jesus absagst. Dass du nicht mehr an Jesus Christus glaubst, den einzigen Mittler und Versöhner mit Gott und Menschen. Sag dem Jesus an. Und was haben die dann gesagt? Apostelgeschichte 4, Vers 20. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Wir können es nicht lassen. Wir sind gepackt. Wir sind ergriffen. Wir können es nicht lassen. Und in den letzten 30 Jahren, wenn ich daran denke, das Gleiche ist bei uns auch hier passiert. Ja, wir haben so viel gesehen. Gott wirkt. Gott ist auf dem Plan. Gott ist derselbe. Gestern, heute und alle Ewigkeit. Nicht bei allen. Weißt du, manche sind verstockt, da kannst du reden, kannst du einen Vorschlaghammer nehmen, da kannst du Prügel nehmen, da kannst du alles nehmen, passiert gar nichts. Aber manche sind so offen und so weich und sagen, oh Herr, ich habe auf diesen Moment gewartet. Ja, Gott verändert die Menschen und das ist die Vision, die ich hier habe. Gott verändert die Menschen von innen her. Und das ist die Botschaft, die ich auch verkündige. Vielleicht habt ihr es gemerkt, hört euch regelmäßig die Predigten an. Die Veränderung passiert hier drin. Oder gar nicht. Alles andere kann sie sparen. Alles so von außen, so gesetzlich. Da kommen Leute und sagen, du musst um 12 Uhr aufstehen zum Gebet, um 3 Uhr aufstehen zum Gebet, um 6 Uhr aufstehen zum Gebet, um 9 Uhr aufstehen zum Gebet. Verstehst? Weißt du, was du wirst? Am Schluss ein Nervenbündel. Gott will, dass wir gesund sind und nicht Nervenbündel. Gott will, dass wir durchschlafen. 6 Stunden durchschlafen, nicht nur um 3 Uhr den Wecker stellen. Eine liebe Schwester hier in unserer Gemeinde, aber die ist schon beim Herrn Jesus, Gott sei Dank, da kann sie die Dummheit nicht mehr machen. Aber die hat auch so sich die Uhr in den Wecker gestellt, um 12 Uhr zu beten, um 3 Uhr zu beten. Und was war? Die hat den Nachttisch nicht richtig aufgeräumt. Und da war ein Kaktus da. Und dann will sie auf den Wecker drücken, dass es aufhört zu klingeln, drückt sie auf den Kaktus. Und da springen sie hoch. Da muss sie sogar zum Arzt gehen, um diese Nadeln rauszuziehen. Weißt du, und da hat sie gesagt, weißt du, ist das von Gott gewesen? Auf der Schwester, sowas ist nie und nimmer von Gott. Hör auf mit diesem Blödsinn. Hör auf mit diesem Blödsinn. Gott will, dass du nachts durchschläfst. Und nicht aufwachen und jetzt beten. Wachet und betet. Da kam so ein Doktor oder was weiß ich, Zahnarzt oder was, oder Mediziner, der hat es erzählt, was du hier alles so machen musst. Dass du geistlich fit wirst. Nein, du wirst geistlich fit, wenn du mit dem Heiland gehst. Wenn du vom Herrn ergriffen bist. Und wenn du den findest, den deine Seele liebt. Den kannst du nicht mehr lassen. Und den wirst du auch nicht mehr aufgeben. Unsere Vision ist der innere Mensch. Was nützt es der Seele, deiner Seele, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst Schaden an deiner Seele? Was nützt es? Berlin ist voll von... Entschuldigung, ich spreche zu den Berlinern, aber Deutschland ist genauso schlimm. Aber Berliner ganz besonders, da gibt es so viele angeknackste Seelen, psychisch falsch gewickelt, verdreht. Ich bin da unten Basel und da hinten, Mühlhausen war ich. Und da, weißt du, da war so ein paar Leute, kamen rein im Gottesdienst, die einen so angeschwätzt haben. Tolle Gemeinde mit 2.500 Leuten. Tolle Gemeinde und mit angeknackst. Und dann sagte Bruder Modulis, beruhige dich, die sind alle vom Wickeltisch gefallen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Vom Wickeltisch gefallen, verstehst du? Aber dann hat er mir erklärt, ich habe gesagt, weißt du, ich wundere mich, dass bei euch in Mühlhausen so viele Leute vom Wickeltisch fallen. Dann hat er mir erzählt, was das bedeutet. Verstehst du? Weißt du, so angeknackste Seelen. Angeknackste Seelen. Und ja, auch in Berlin sind so viele vom Wickeltisch gefallen. In aller Liebe. Gott liebt sie. Gott will sie korrigieren, zurechtbringen. Deshalb hat er uns nach Berlin gebracht. Ja. Viele sind überspannt, religiös überspannt. Weißt du, Gott kann sie in ihrem Leben nicht gebrauchen. Weißt du, sie sind von einem Extrem ins andere. Immer pendeln sie. Du sollst ja nicht pendeln, das ist esoterisch. Aber die pendeln trotzdem von einem Extrem ins andere. Und verhalten sich abnormal. Unsere Vision ist, Gott will gesunde Menschen haben. Er will uns wiederherstellen, dass wir mit beiden Beinen im Leben stehen, aber unsere Hände in den Himmel reichen. Ja, das ist, was Gott will. Und keine Extreme. Das ist meine Vision 2017. Hört auf mit den Extremen, welcher Art auch immer. Weißt du, wir haben gesehen, was Gott erreicht. Und wir haben in der Gemeinde Leute. Weißt du, irgendwann, als der Billy Zeit lang zu uns kam, also ich habe gedacht, Mensch, der Billy macht so viele Wunder und Zeichen, die Leute können das an der Leinwand gucken, wie die Füße länger werden und so weiter. Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich Werbung in der esoterischen Szene. Und habe Anzeigen aufgegeben in den esoterischen Zeitschriften. Und das war, da kam ein Esoteriker im Gottesdienst. Und die sitzen auch hier heute Morgen. Aus der esoterischen Szene. Die kamen zum Beispiel, sowas habe ich noch nie gesehen. Und da steht ein Arzt noch daneben, weiß ich noch wie heute, und sagt, das gibt's doch nicht, das ist nicht möglich, dass sowas passiert, bei Gott passiert ist. Und die haben sich bekehrt. Und da sogar derselbe Arzt hat mal 6 Leute aus seiner Praxis mitgebracht, und gesagt, Leute, das müsst ihr gesehen haben, es gibt's noch Zeichen und Wunder. Es gibt noch Zeichen und Wunder. Der hat's mitgebracht. Und hier sitzen einige. Ich kann euch einige erzählen und einige Namen auflisten, aber das weiß der liebe Gott. Das weiß der liebe Gott. So, weißt du, wir versuchen die Leute zu erreichen und abzuholen, wo sie sind. Gott hat keine Angst vor Esoteriker, die beißen nicht. Ah, die sind ganz normale Menschen, die suchen nach der Wahrheit, die lächeln, die sehnen sich nach dem, den ihre Seele liebt und lieben könnte. Sind verletzt. Und wir haben so viele verletzte Seelen hier in Berlin gesehen. Die in der Heilung, das ist unsere Vision. So kamen wir nach Berlin. So viele Verletzte. Bette Dabskop war eine unserer ersten Gastsprecherinnen in der schwangere Auster, haben wir gemietet mal und Gottesdienste dort gehalten. Und sie hat dort für Menschen gebetet. Weißt du, so viele kranke Menschen. Ich habe gar nicht begriffen, dass in Berlin so viele gemeindegeschädigte Menschen sind. Menschen, die kaputt sind. Innerlich verletzt, die pendeln von einem Seelsorger zum anderen, von einer Gemeinde zum anderen. Und wir haben stundenlang, ich habe damals einen Mitsubishi Bus gehabt, meinen Bus draußen vor der schwangeren Auster hier an der Spree hinstellen müssen, dass wir draußen noch bis nach Mitternacht Gottesdienste drin im Auto gehalten haben, Seelsorgegespräch, die Leute standen in Schlange für die Seelsorge. Innere Heilung. Es ist ein Problem, abgelehnt, nicht gewollt. Und wir sind Gott dankbar, dass wir solche Dienste tun durften. Aufreißen einfach. Und was der liebe Gott nachher weitermacht, ist dann sein Problem. In der Heilung, so viele Gemeindegeschädigte, die ihr Heil in den Gemeinden suchen, aber nicht in Jesus. Und ich sag eines, such nicht das Heil in der Gemeinde. Wir sind auch eine schlechte Gemeinde. Aber es gibt eine Gemeinde, die ist im Himmel, die sind die Heiligen, die Erlösten des Herrn. Halleluja, die in der Hand Jesu eingezeichnet sind. Das sind die Gläubigen. Guck nicht die Gemeinde, wie sie heißen. Der Name macht nicht selig. Du hast doch den Namen, dass du lebst und bist tot. Und es gibt so viele tote Gemeinden, tote Christen. Gott kann Menschen wieder normal machen. Halleluja. Und ich bin so dankbar, dass wir hier in unserer Gemeinde, Thea, du hast so viele Menschen gesehen, die normal geworden sind. Die sind normal geworden. Weißt du, die ist schon so lange drin, wie ich, eigentlich seit Kreuzberg ist sie hier, bei mir. Preis dem Herrn. Die sind normal geworden. Da kommt eine ganze Gruppe, verstehst du? Wenn ich könnte jeden Namen auflesen und eure Geschichte erzählen und so weiter, aber ich will es nicht blamieren. Aber hier gibt es Geschwister, die kamen, glaube ich, 10, 15 Geschwister, also, und unsere Gemeinde ist das und das passiert und sie haben uns als Lügner hingestellt, als Spinner hingestellt, als Verrückte hingestellt. Aber wir suchen den Heiland, den, der unsere Seele liebt. Wir wollen Jesus gefallen. Ja. Und stimmt es, Hedi? Ja, sag's Amen. Du hast auch eine davon. Du bist auch mit dieser Clique gekommen. Nein, ich sagte, und plötzlich merkst du, plötzlich, dass da Heilung geschieht, dass da Befreiung geschieht, dass, ja, es geht nicht von heute auf morgen. Einige werden frei und einige, die flippen weiter. Und gehen weiter. So, wie heißt es hier weiter? Mit eigenen Augen habt, erst 5. Mose Kapitel 11, Vers 7, mit eigenen Augen habt ihr diese gewaltigen Taten des Herrn gesehen, wie Gott Menschen normal gemacht hat. In all diesen Jahren, mit eigenen Augen habt ihr gesehen, wie Gott euch rausgeholt hat, befreit hat. Du, das war eine Prozedur. Eine Prozedur. Es war nicht einfach. Die gewaltigen Taten des Gottes, und ich bin überzeugt, wir werden noch viel mehr sehen. Wir werden nicht die Masse sehen. Die Masse ist dahingegeben. Aber Einzelne, 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 Einzelne. Und es sind immer Einzelne gewesen. Ich werde nie vergessen, meine Aussendung, da hat der Karl Otto Böhring eine Predigt gehalten, habe ich gedacht, Bruder, was redest du? Ich möchte gerne, wie Reinhard Bonnke, dass ich ein metrischer Gottes bin. Aber was predigt er? Euer Dienst wird sein, wie der Dienst der Ruth auf dem Feld von Boas. Die, wo die anderen liegen gelassen haben, wo die anderen zertreten haben, wo die anderen übersehen haben, die sammelt ihr und am Schluss habt ihr einen Krug voll. Und genau das ist, du glaubst gar nicht, was manchmal so Prediger, so, ja, Reichsgottesarbeiter, was sie so in einem Lebensbuch hineinschreiben. Das ist die Vision, die Gott uns gegeben hat, Leute aufzusuchen, die andere liegen gelassen haben. Mit den anderen niemand was zu tun mehr haben will. Ach, vergiss doch, schreib doch die ab, schick sie auf den Mond. Aber Gott liebt die Menschen, Halleluja. Die anderen zertreten, die anderen verachten. Und die Ruth hat gesammelt. Und was wurde die Ruth? Am Schluss die Mutter von David und Jesus. Oder Großmutter von Jesus. So, wir sind da, um eine Vision zu erfüllen. Und es geht nicht so leicht, Geschwister. Weißt du, da bist du traurig und sagst, lieber Gott, warum hast du mich nicht als Mähdrescher gemacht? Ich möchte gerne am liebsten Mähdrescher sein. Da fährst du durch und dann sammelst du dein Korn ein. Aber nein, deine Ehre, dort ein Körnchen, deine Ehre, dort ein Körnchen. Wie heißt es weiter? Die Bedingungen für die Segnungen Gottes, für die gewaltigen Taten des Herrn, dass du mit deinen eigenen Augen siehst. 5. Mose 11, lies mal weiter. Lebt nach seinen Geboten, die ich euch heute gebiete. Dann werdet ihr stark sein und das Land einnehmen und ihr in das ihr jetzt hineinzieht. Und ihr werdet lange leben. Ihr werdet lange leben. Und weißt du, wofür ich da bin? Dass du lange lebst. Dass du nicht zu früh stirbst. Dass du wenigstens 120 wirst. Deshalb bin ich da. Ja, dass du lange lebst. Weißt du, was ich festgestellt habe? Durch religiöse Überspanntheit werden die Leute schnell ins Grab. Landen schnell ins Grab. Verkürzen ihr Leben. Warum? Lies Hebräer 11. Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Deshalb sterben sie so früh. Weil sie denken nur, Abendmahl, Abendmahl, Abendmahl. Nein! der Leib des Herrn ist mehr als nur Abendmahl. Sie würgen das geistliche Leben ab. Frag jemand. Weißt du, ich werde nicht vergessen, vor dieses Jahr oder letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr war es, vielleicht war es, ja letztes Jahr war auf jeden Fall, aber letztes Jahr besuche ich jemanden im Krankenhaus, dann frage ich die Schwester, Schwester, dürfen wir für dich beten der Gemeinde? Dann sagt sie, nein, sag nicht, dass ich im Krankenhaus bin und dass sie für mich beten sollen. Ich schlafe nämlich immer ein beim Beten, wenn die Leute, also wenn man für sie betet. Ich schlafe ein. Weißt du, es gibt nichts Besseres bei Krankheit, dass du einschläfst. Da wirst du erst gesund. Menschen, die schlafen, die heilen. Menschen, die nicht schlafen, die werden krank und sterben. Und was ist passiert? Wir haben versucht, was auch dabei, glaube ich, du sollst nicht, nein, betet nicht für mich, denn wir schlafen ein. Ich schlafe ein, also ich will nicht, dass man für mich betet. Ja, und ist eingeschlafen. Aber richtig eingeschlafen, dass man sie beerdigen musste. Ja, und so viele schlafen ein, weil sie nicht wollen, weil sie positives Bekenntnis öffentlich sagen, ja, der Glaube ist es, ich werde gesund, der Herr wird mich aufrichten, und ist doch viel jünger gewesen wie ich und ist gestorben, trotzdem. Weil sie nicht wollte, dass man für sie betet. Du siehst, wie verkorkst viele Christen sind. Auch die lieben Heilandsleute. Bitte sag nicht, dass sie für mich beten sollen. Ich bin krank und so weiter. Was ist besser, Gesundheit oder Schlaf? Mir ist Gesundheit besser. Weißt du, Gesundheit, da habe ich noch so viele Wünsche, so viele Träume. Krankheit, du hast nur einen Wunsch, und das ist, schnell gesund zu werden. Ja. Ein paar Tage später ist die Frau gestorben, gar nicht so lange. Das war für mich so eine Lektion, so ein Schock. Weißt du, die Leute können den Leib Jesu nicht unterscheiden. Wenn ich krank bin, dann rufe ich die Ältesten, dann sage ich, Geschwister, betet für mich, ich sterbe. Ich habe euch auch gesagt, ich habe Schnupfen. Bitte berührt mich nicht an. Ja, ich will euch nicht anstecken und ich möchte nicht noch mehr angesteckt werden von euch. Ja, in aller Liebe. Wir beten füreinander. Unter Christen kursieren falsche, ungesunde Visionen. Und diese heiligen Kühe möchte ich schlachten bei euch, ihr Leute. In aller Liebe. Weißt du, nur positiv bleiben. Nicht bekennen, ich bin krank. Wenn du krank bist, bist du krank. Wenn du arm bist, bist du arm. Wenn du schwach bist, bist du schwach. Wenn dir schlecht geht, geht es dir schlecht. Da kannst du Theater spielen, so viel du willst. Es geht dir schlecht. Aber dann kann man dir helfen. Gesunde brauchen den Arzt nicht, den man nur gesund spielen. Halleluja, ich bin gesund. Und dann schießt hinten, vorne, oben und unten und was weiß ich, da gehst bald hoch wie eine Rakete. Man ist Christ, aber kein Realist. Viele Christen sind keine Realisten. Komm runter. Und dann bezahlen sie ihre Dummheit mit dem Leben. Ich werde nicht vergessen, meine erste Predigtstelle in Stuttgart, der Kriminaloberinspektor sogar war der Mann. Weißt du, der hat Blutvergiftung gehabt. Quecksilber in seinem Blut irgendwie ist reingekommen und der Arzt hat gesagt, ihr Blut muss ausgepumpt werden, sie und so weiter, sie mit ihnen muss was passieren. Nein, ich glaube an Jesus Christus, der Herr ist mein Arzt. Weißt du, was passiert ist? Der ist gestorben. Hat nichts genützt. Und ich sage euch die Wahrheit, hört auf, Religion zu spielen. Hört auf, fromm zu sein. Wenn dein Blut ausgepumpt werden muss, muss dein Blut ausgepumpt werden. Ja, aber das ist Sünde. Ja, mag sein, dass Blut auspumpen Sünde ist und dass du frisches Blut bekommst vom Kalb oder vom Schwein oder was weiß ich, vom Ochsen. Oder von wem auch immer. Spielt doch keine Rolle. Aber ich bleib am Leben. Der Bruder wäre heute noch am Leben, wenn er nicht so verrückt gespielt hätte. Bruder Manuel, du glaubst nicht an Zeichen und Wunder. Der ist richtig böse und ausfällig geworden. Was glaubst du, wie der geschimpft hat, wie ein Rohrspatz? Du verkürzt dein Leben, wenn du nicht die göttliche Wege ist. Weißt du, Gott demütigt einen. Ganz schön. Der putzt einen runter. Du musst, weißt du, ich glaube nicht an Arzt, aber du musst zum Arzt gehen, damit du an den Arzt glaubst. Und dann kommst du rein und fragst der Arzt, was fehlt ihnen? Und dann musst du die Wahrheit sagen. Dem Pastor kannst du anlügen. Kannst du Theater spielen, den Geschwistern kannst du alles erzählen, aber dem Arzt musst du die Wahrheit sagen. Und wenn nicht, dann guckt er dir in die Augen und dann sagt er, bei dir ist das und das los. Oder er sagt, streck deine Zunge raus. Und dann sieht er, was in deinem Herzen drin ist. Deshalb, durch fromme Gefühlsduselei, das sind Dinge, die Gott nicht geboten hat. Gefühlsduselei, welcher Art auch immer. Geschwister, tut mir leid, ich schlachte heilige Kühe hier. auch wenn ich mit dem Leben bezahle. Ja, in Indien, da komme ich hin, da ist eine Katastrophe. Und denke, was ist dann los? Dann sagt der Bruder, der das Auto gesteuert hat, wir müssen schnell hier rumfahren. Hier hat einer eine Kuh überfahren. Verstehst du? Weil die Kühe ja heilig sind bei denen. Das ist schlimmer, als wenn du einen Menschen überfährst. Die Kuh ist heilig. Die wollten den lynchen. Die Polizei musste eingreifen. Die Polizei ist nicht fertig geworden mit dem ganzen Mob. Heilige Kühe schlachten. Viele tun Dinge, die Gott nicht geboten hat. Und sie tun Dinge nicht, die Gott geboten hat. Tu das, was Gott geboten hat. Wie heißt es weiter? Der Herr hat es euren Vorfahren und euch versprochen, dass ihr im Lande reinkommt, wo Milch und Honig fließt. In Ägypten, da musstet ihr das Feld bestellen und dann euer Wasserkurbel mit Schöpfrad und so weiter bewässern, einen Gemüsegarten. Aber da müsst ihr in dem gelobten Land nicht mehr kurbeln und nicht mehr nach den Gesetzen Ägyptens und der Natur arbeiten, sondern da schickt der Gott, der Herr, Frühregen und Spätregen. Das ist, was Gott macht. Früh- und Spätregen. Ihr müsst nur die Anordnungen des Herrn beachten. Was hat er gesagt? Weißt du, manchmal sagt der Herr dumme Sachen. So töricht, so naiv. Füll die Krüge mit Wasser. Ha! Herr, was denkst du dir? Füll die Krüge mit Wasser. Das Land aber wird, in das ihr jetzt nun hineingehen, wird vom Regen bewässert und nicht mehr von die Schleusen, menschlicher Art und so weiter. Es kommt von den Bergen runter. Wasserfall, was auch immer ist. Wenn du Gott gehorchst, dann wird der Herr für dich sorgen. Fang an, Gott zu gehorchen. Fang an, das zu tun, was dir der Kopf sagt. Was deine Logik dir sagt, was deine Vernunft dir sagt. Wenn du das nicht weißt, frag deine Mutter, deinen Vater. Der wird es dir sagen. Frag deine Kinder. Frag deine Nachbarn. Frag den Türken auf der Straße. Der sagt es dir. Weißt du, nicht den Pastor. Manche Leute fragen nur den Pastor und quetschen aus. Nein, frag den Türken auf der Straße. Den Penner. Der sagt es. Ich sag dir die Wahrheit. Frag den Atheisten. Der sagt dir die Wahrheit. Weißt du, wenn du Gott nicht gehorchst, dann sorgt der Teufel für dich. Und der plagt dich. Der ist dein Zuchtmeister. Da wirst du in den Zwingschrauben reingepresst und da wirst du den Problemen ausgeliefert, den Schwierigkeiten, den Herausforderungen, dem Elend, der Not, dem Leid. Und da zerbrichst du am Schluss und kapitulierst du, bis du Gott zustimmst. Du sagst, ja, ich gehe ins Krankenhaus. Ja, ich gehe zum Arzt. Ja, ich gehe zum Arbeitsamt. Ja, ich gehe zu den Ältesten. Ja, ich gehe, was weiß ich, lieber Gott, gleich wo du mich hinschickst. Ich gehe in die Wüste. Ja, ich gehe. Und da heißt es hier weiter. Und hier, du bist jetzt dabei. Und das ist meine Vision, die ich dir weitergeben möchte. Du bist hier dabei, eine Lektion 2017 zu lernen. Eine Lektion. Der Herr sorgt das ganze Jahr, 2017 heißt es hier weiter, sorgt das ganze Jahr über für dieses Land und sein Blick ist stets darauf gerichtet, wenn ihr der Stimme des Herrn gehorcht. Nicht, was hier gesagt wird von dem Pult, sondern was der Heilige Geist dir sagt. Wie heißt es in der Bibel? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt. Die muss wieder das Ohr angeklebt werden, lieber Bruder, liebe Schwester. Du hast dein Ohr verloren. Ja, der Petrus hat dir das Ohr abgeklopft. Und der Herr muss wieder das Ohr anpeppen, dass du wieder hörst, wie ein Jünger hört. Und der Jünger hört ganz anders. Lebt nach seinen Geboten. Wie macht man das? Das ist die Vision, die ich hier weitergebe. Lebt nach seinen Geboten. Nicht gesetzlich. Weißt du? Oder psychisch oder was weiß ich. Nein. Also 3 Stunden aufwachen und das ist gesetzlich, verstehst du? Immer wieder, jetzt muss ich beten, lieber Gott. Ich würde so gerne schlafen. Verstehst du? So was Verrücktes. Täglich das Abendmahl halten, sich die Füße waschen. Weißt du? Lauter so religiöser Blödsinn. Entschuldigung. Ein Abendmahl kann es nur in der Gemeinde geben und sonst nicht. Wo 2 oder 3 zusammen, brauchst wenigstens 2 Leute. Aber da gibt es verrückte Leute, die machen das Abendmahl. Vater, in Jesu Namen, nehme ich das Brot. Und dann wundern sie sich, weil sie sterben. Weil sie schwach werden. Weil sie krank werden. Weil es nicht funktioniert. Weil der Schuss nach hinten geht. Und bei so vielen geht der Schuss nach hinten. Das erlebe ich wieder. Je religiöser die Menschen sind, desto mehr Schüsse bekommen sie, Rückstöße bekommen sie. Und das ist ein Zeichen. Und zwar aus dem katholischen Raum. Weißt du, da, im katholischen Raum, da gab es welche Leute hier, da lebte jemand 30, 40 Jahre nur von der Eucharistie. Ja, katholisch. Und so viele katholische Dämonen stecken in den Köpfen vieler Freikirchler. Entschuldigung, da steckt drin. Hostie, ach man, jeden Morgen zur Messe gehen und schlürfen. Wenn es wirklich richtig wäre. Also, aber da kriegst du nur die Oblatte. Aber da kriegst du noch so einen Kelch nicht. Das trinkt der Priester für sich selber. Denn der braucht auch seinen Rausch. Ja. Wisst ihr, ich spotte, weil ich weiß, die Menschen machen Gott lächerlich durch diesen Quatsch. Verstehst du? Ich spotte diese Leute, nicht den lieben Gott. Ich sage dir, weißt du, du kannst so viel machen. Weißt du, was Gott möchte? Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz und wandle in meine Wege. Tue das, was ich dir sage, ganz still und ruhig, ganz gelassen. Tue, was er dir sagt. Lass dich von ihm korrigieren. Lass dich von ihm auf den richtigen Weg bringen. Ich werde nachher noch diese Losungen verteilen. Da kannst du jetzt von Oma und Opa auch noch nehmen. Aber die Losungen, weißt du, für viele schmeckt das nicht. Weil ich habe nicht so Losungen geschrieben, weißt du, oh, der Heilige ist süß, der Heilige ist herrlich, der Heilige ist wunderbar, der Heilige ist glorreich. Nein, ich habe auch bittere Pillen mitgegeben. Ich werde nicht vergessen, ihr habt die Ursula hier gehabt. Ursula Schmidt hieß sie früher, ich weiß nicht, wie sie heute heißt. Aber die war mal hier, also auch in unserer Gemeinde. Aber wir haben der Ursula Schmidt nach Tschad Medikamente geschickt. Und dann schrieb sie mir zurück, sagt, Bruder Madus, du wirst nicht glauben, die Afrikaner geben die Medikamente wieder zurück, die lutschen nur das Süße weg. Und sobald das Bittere kommt, geben sie wieder ihr zurück, sagte, die schmeckt mir nicht. Und die wundern sich, wenn man nicht gesund wird. Weißt du, wir möchten immer nur das Süße, Honig. Nein, wir müssen, gerade das Bittere ist, was uns gesund macht. Aber du verstehst manchmal nicht. Willst du noch deine Losung ziehen? Aber bist einverstanden damit, Leute? Nicht ganz, aber trotzdem. Ich hab dich lieb. Aber Gott weiß alle Dinge. Gott weiß, was uns schmeckt und was uns nicht schmeckt. Und weißt du, für mich, wenn Gott zu mir redet, da kriege ich Dinge, die mir gar nicht schmecken. Aber das sind die Dinge, die gesund sind. Die bitteren Kräuter. Die süßen Kräuter, das ist ja für die Bienen. Aber Gott will das Bittere. Nur nebenbei. Höre, was er dir eingibt. Achte darauf, woran er dich erinnert. Unsere Vision ist, unverkürzt das Evangelium weiterzugeben, ohne Abstriche, wenn und aber. Weißt du, keine Leistungsreligion. Du musst was tun. Nein, der Herr wirkt an uns. Der Herr gibt das Wollen. Der Herr gibt das Vollbringen. Der Herr ist es, der das macht. Der Herr ist es, der dich formt und prägt. Der Herr ist es, der Töpfer. Und du bist nur der Ton, der geknetet wird. Aber ja, da drückst du so stark. Mein Gott, nein. Die Stelle, die muss wunderbar behandelt werden. Das ist die Stelle, die krank ist. Höre. Weißt, und dann wirst du groß werden. Höre, was du verstehst und geh darauf ein. Das, was du nicht verstehst, lass es liegen jetzt heute. Auch das, was du jetzt hörst und gehört hast, vergiss es. Was du nicht verstanden hast, lass es bleiben. Es ist nichts für dich. Oder noch nicht. Das wirst du später noch erfahren. Wenn du ein bisschen reifer geworden bist. Nach 10 Jahren. In aller Liebe. Weißt du, vieles erlebst du erst nach 20 Jahren oder 21 Jahren. Aber jetzt, was du verstehst, das drauf kommt es an. Was dir klar ist, was normal und natürlich ist, was dir einleuchtet, was du annehmen kannst. Ich erzähle diese eine Bibelstelle aus dem Prediger Kapitel 7. Sei nicht zu religiös. Sei nicht zu religiös. Weißt du, mit den ganzen jüdischen Waschungen. Du, der Heiland war ein Schmutzfink. Entschuldigung. Da hat sich die Hände nicht gewaschen beim Essen. Da haben sich ständig die Rabbiner aufgeregt. Warum wäscht sich euer Meister nicht die Hände? Warum hält ihr die Sabbate nicht ein? Ja. Der Herr hat diese Regeln gebrochen. Der wollte den Leuten zeigen, es hängt nicht davon ab. Religiös zu sein. Oh, Hände waschen, fließendes Wasser. Ja. Übertreibe nichts. Das ist meine Vision. Überspann nicht den Bogen, der zerbricht. Komm runter und werde menschlich. Ganz normal. Schüttle das Kind nicht mit dem Bart aus, Auch das ist das andere Extrem. Was? Wir fällen von dem Extrem zu dem. Tue Buße. Das auch, darüber wird auch vielfach nicht mehr gepredigt. Was ist Buße? Weißt du? Und ich will dir was sagen. Ich will dir was sagen. Sitz fest, schnall dich an. Ich will dir sagen, was Buße zu tun ist. Denk drüber nach, wie geht es dir jetzt? Denk drüber nach. Wenn es dir hundsmiserabel geht, furchtbar schlecht geht, denk drüber nach, wie geht es dir? Wo hast du auf andere runtergeguckt? Andere gerichtet? Andere verdammt? Du dicke Sau, verstehst du? Und was weiß ich, geurteilt, plötzlich quillst du auf wie ein Hefeteig. Ja, dann plötzlich bist du erschüttert. Mir passiert das Gleiche, was ich anderen, wo die anderen bedauert habe, bemitleidet habe, negativ gedacht habe, andere verdammt habe. Gott übersieht und überhört nichts. Gott ist ein Vergelter, auch der Gedanken. Wie oft hast du dumme Gedanken über andere gedacht? Können sie mit ihrem Geld nicht umgehen? Können sie ihr Geld nicht einteilen? Können sie nicht wirtschaften? Haben sie keine Haushaltung gelernt? Können sie nicht solide leben? Verstehst? Und dann passiert dir plötzlich durch irgendwelchen Umstand, dass du plötzlich aus dem Gleis kommst und daneben liegst und vom Wickeltisch fällst. Verstehst? Und vom Wickeltisch fällst. Gott ist ein Vergelter. Und hör mal, in der Bibel steht, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Wie viel haben sich Leute an andere versündigt in der Gemeinde? Ich danke Gott, dass ich nicht so bin wie der oder die oder den. Vergiss es. Das ist, wo wir Buße tun müssen. Nicht über unsere Sünden daraus, was weiß ich, von fernen liefen. Die hat der Herr schon vergeben. Richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Mit welchem Maß ihr messt, mit dem Maß werdet ihr gemessen. Er kann die Arbeit nicht einteilen, kann sie nicht fleißig sein und so weiter. Und dann plötzlich, du wunderst dich. Schau zurück in deinem Leben, wenn es dir schlecht geht. Wo hast du die letzten 10, 15, 20 Jahre auf Leute runtergeguckt und die Nase gerümpft und gesagt, ja, guck mal an. Und jetzt kommt es auf dich zurück. Denn die anderen sind das Spiegelbild für deine Seele, für dein Leben, für dich. Unsere Vision ist, die Leute dort abzuholen, wo sie sind und ihnen die Wahrheit zu sagen. Leute, kehrt um. Richtet nicht. Verdammt nicht. Verurteilt niemand. Weißt du, das ist so leicht dahergeschwätzt. So verurteilt. Aber wie schnell sind wir da drin, dass wir so eine Meinung fassen. Herr Schwester, hast du es gesehen? Guck mal, wie die da steht und wie der da sitzt. Der steht beim Beten nicht auf. Was hast du über andere Leute gesagt? Oder gedacht? Oder wie hast du über sie geurteilt? Wer hat über die anderen Leute den Stab gebrochen? Jetzt wird über dich der Stab gebrochen. Und zwar vom Herrn. Ihr Schicksal ist jetzt plötzlich dein Schicksal. Und das geht ganz schnell. So schnell kannst du gar nicht gucken. Ihre Geschichte ist plötzlich deine Geschichte. Weißt du, durch deine Kritik, durch deine Beurteilung, weißt du, plötzlich ziehst du die Probleme an. Deshalb richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werden. Und plötzlich tu noch viel schlimmer als die und treib's noch viel schlimmer. Achte auf deine Gedanken. Deshalb diese innere Heilung, diese Gedankenkontrolle. Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Und das ist die Botschaft, die wir hier verkündigen. Das ist die Vision, die von hier ausgeht, von dieser Plattform. Und sehe zu, ob du nach dem Gesetz oder nach der Gnade lebst. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir nach der Gnade leben und nicht nach dem Gesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern, oh Herr, schenk mir Liebe. Schenk, dass ich nicht großzügig bin. Gib mir Hilfe, dass ich nicht so kleinkariert bin, dass ich nicht so spießbürgerlich bin. Hilf mir, Herr Jesus. Das ist, wo wir mehr beten sollten. Nicht mehr Heiliger Geist, sondern Herr, dass ich nicht ein Richter bin. Denn Richten ist dein Geschäft, nicht mein Geschäft. Mein Auftrag ist, die Menschen zu lieben. Lies 1. Korinther 13. Das liest du, da erfährst du, was die Liebe ist. Und ich möchte, dass von dieser Stätte eine Vision der Liebe verkündigt wird. Eine Vision der Liebe. Dass wir die Menschen lieben, so wie Gott sie liebt. Dass wir die Menschen so annehmen, wie Gott sie angenommen hat. Und jeder war von uns komisch. Jeder von uns hat abstehende Ohren. Und eine krumme Nase. Und was weiß ich, was er noch alles hat. Jeder ist hilfsbedürftig. Und ist der Gnade Gottes überlassen. Muss die Gnade Gottes annehmen. Nimm die Menschen so an, wie sie sind. Weißt du? Und auch wenn sie voller Teufel und voller Dämonen sind, vielleicht kann der Herr noch was machen. Und der Herr hat so viele Dämonen ausgetrieben bei Menschen, die sich ihm geöffnet haben und ehrlich gemeint haben, weil sie Gott gesucht haben. Weil sie sind gelandet in Esoterik, sie sind gelandet im Spiritismus, sie sind gelandet im Materialismus. Ja, sie sind bei den Teufeln gelandet, aber sie suchen den, den ihre Seele liebt. Ja, und wir sind da, sie aufzuklären, zurückzuholen. Wir sind da, um ihnen zu dienen und die Teufel auszutreiben. Natürlich nicht so, dass wir die Leute durchschütteln, nein, indem wir den Leuten sagen und aufklären und sagen, pass auf, nimm dich in Acht. So wie mein Bruder, bleib unten, das ist normal, jetzt kämpfe den guten Kampf des Glaubens, nach 3 Wochen ist es vorbei. Weißt du? Die Leute müssen selbst den Durchblick haben. Nicht, dass ich jetzt durch werde. Das ist kein Problem. Die Hände auflegen, durchschütteln. Ich bin Pfingstler. Ich kann die Leute durchschütteln, dass du nicht mehr weißt, wo dein Kopf mehr steht. Das kann ich. Das ist kein Problem. Aber weißt du, das ist nicht, was dir hilft, dass ich dich durchschüttle. Nein, weißt du, es hilft, wenn ich dir sage, Schwester, Bruder, so und so geht's. Und ich aufkläre und du sagst, aha, puh, wusste ich gar nicht. Das ist, was dich frei macht. Deine Entdeckung, deine Erfahrung ist es, was dich frei macht. Sag ich, ja, ja, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist, wie man die Vision vermittelt, dass man dich rausholt aus dieser inneren Verdorbenheit oder was auch immer ist. Und ich habe nichts dafür, nichts dagegen, wenn man für Menschen betet. Aber viele Menschen beten für andere. Die brauchen selbst viel, viel, viel mehr Gebet. So, ich bete gerne für Menschen, aber ich selber brauche so viel Gebet. Ich selbst brauche so viel Gnade. Ich selbst bin so von Gott abhängig. Deshalb, bevor wir anfangen, da andere durchzuschütteln und durchzubeten und so weiter, sollen wir zuerst mal ins Gebet gehen. Smith Wigglesworth, ein Vater des Glaubens und Zeichen und Wunder, das war so normal für ihn, aber zuerst mal hat er sich 7 Tage mal eingeschlossen und für sich gebetet, bevor er für die Person gebetet hat, für die er beten wollte. Und erst wenn Gott an ihm gewirkt hat, dann hat er gesagt, Bruder, jetzt darfst du zu mir kommen, jetzt bete ich dich, für dich durch. Jetzt bete ich mit dir. Und dann ein kurzes Gebet gebraucht und dann ist es passiert. Aber zuerst müssen wir durchbeten. Zuerst mal müssen wir den Thron Gottes berühren. Zuerst müssen wir an den Altar stehen und Gott berühren und die Kraft Gottes erleben. Und dann können wir es dienen. Und nicht das, komm her, ich bete für dich schnell. Nein, Gott ist kein Hamburger. Also McDonald's oder Burger King. Ist so wichtig, ihr Lieben. So, zuerst musst du Licht haben. Viele sind selbst noch Sklaven und Knechte und Gebundene. Und das, was du bist, das gibst du weiter, die ganze Seuche. Deshalb pass auf, wer dir die Hände auflegt. Also nicht Hinz und Kunz und Müller und Meier. Also, das überträgt sich, Handauflegung, das überträgt sich, Berührung überträgt sich. Und du hast so viele Krankheiten. Und ich sag dir wo, die Schwester ist im Himmel, beim Heiland, Gott segne sie. Aber eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde, die ging auf dem Kuhdamm und hat, darf ich für dich beten? Ja, 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 ja. Weißt du, kein Mensch wird sagen, du darfst für mich nicht beten. Hat er gebetet. Die kam nach Hause, lauter Dämonen, Türkendämonen, Serbendämonen, was weiß ich, lauter Gespenster. Sie hat nur Probleme mit nach Hause gebracht. Und dann kam sie zu mir in der Gemeinde und sagt, Bruder, du musst für mich beten, ich habe Probleme. Kennst du? Ja, ja, wenn ich meine. Verstehst? Ja. Und die Frau war so eine schöne Tänzerin, die hat den Herrn lieb gehabt und alles mögliche. Und diese ganze Beterei hat sie krank und kaputt gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Ich rede nicht vom Himmel. Ich rede von der Erde. Ich bin noch mit beiden Beinen in dieser Welt. Hätte die Schwester nur so von Weitem für die gebetet. Verstehst du? Aber nein, umarmen und drücken. Verstehst du? Und es passiert. Was passiert? Kommt nach Hause, ist fertig. Der ist so schlapp. Verstehst du, so krank. So schwach, sie kann ihre Hausarbeit nicht machen. Ihren Kochtopf nicht mehr auswaschen. Dass sie auf dem Balkon alles nur gestapelt. Da muss den Geschwister in der Gemeinde helfen. Ja. Sie ist nicht mehr fertig geworden mit ihrer Hausarbeit. Dämonen schwächen einen Menschen. Und nur der Heilige Geist stärkt einen. In aller Liebe. So. Meine Vision, die möchte ich weitergeben. Weißt du, es geht nicht um irdische Dinge, um materielle Dinge. Einen großen Turm, große Halle. Die Kirche war groß genug, 2.500 Leute haben dort reingepasst. Haben wir auch manchmal gehabt, so viel. Aber Jesus will nicht den großen Haufen. Weißt du, was Jesus will? Ich will meine Gemeinde bauen, nicht mein Tempel, nicht meine Kathedrale und nicht was weiß ich. Ich will meine Gemeinde bauen aus Petrus, aus Paulus, aus Johannes, aus Thomas. Und weißt du, was diese Burschen waren? Alles Schwächlinge, alles so, ja, die waren nicht die superstarken Helden, natürlich mit Maul. Und wenn dich alle verlassen, dich nicht. Und was war? Thomas, ich kann nicht glauben, ich kann nicht glauben. Petrus schlägt das Ohr ab, verleugnet den Herrn, Judas hängt sich auf. Verstehst du? Das sind die Geschichten. Das ist, weißt du, das ist, was der Herr will. Meine Gemeinde bauen. Der Herr bringt die Leute zusammen. Der Herr geht den Leuten nach. Der Herr ruft die Leute einzeln nacheinander, wo sie sind. Du brauchst Hilfe. Komm wieder in die Versammlung. Unsere Vision ist, dass der Herr die Verlorenen zurückbringt. Dass der Herr die Verlorenen aufsucht. Dass der Herr an den Verlorenen arbeitet. Und nicht, dass wir anrufen, kommst du ganz schnell in die Versammlung? Hier ist was Besonderes. Pastor, sowieso spreche ich zum Thema sowieso. Nein. Der Heilige Geist muss die Leute in die Versammlung bringen. So wie der Simeon, der hält zu Hause nicht mehr aus. 80 Jahre, verstehst du? Der hält zu Hause nicht mehr aus. Ich muss in den Tempel gehen. Heute ist was Besonderes. Und das war? Es war nichts Besonderes. Es kam nur ein Pärchen rein mit dem Baby. Aber es war Jesus. Also unser Auftrag ist, die Menschen zu suchen, die Hilfe brauchen, die Gotteshilfe, für die Gotteshilfe offen sind, die, ja, zum Fensterball rausspringen wollen. Und wir haben solche Menschen gehabt, die verzweifelt sind und die nicht mehr weiter wussten. Solche hoffnungslose Fälle. Für diese Menschen sind wir da. Wie auch immer. Meine Vision ist, dass wir gesunde Christen werden. Gesunde Jünger Jesu. Und meine Vision ist, dass wir, ja, den Glauben aufbauen. Bei jedem Einzelnen. Nicht nur der Heilende, der es gut tut, Buß und bekehrt euch. Nein, dass der Glaube aufgebaut wird. Dass wir stabil werden. Dass wir unerschütterlich werden. Dass wir mit unserem Leben draußen beweisen, wer Jesus Christus ist. Sprüche Kapitel 29, Vers 18. Wo es keine biblische Vision ist, da wird das Volk wild. Und wir haben so viel Wildwuchs, so viel religiöse Ausgelassenheit. Die Leute sind ausgeflippt. Weißt du, sie sind so erregt, Megakick. Und was ist? Was der Herr will, ist die Vision. Ich will mein Reich bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Ich will meine Jünger zusammensammeln und zusammenrufen. Und der Herr will weiterwirken. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Und daran hat sich nichts geändert. Jesus ist der gleiche geblieben. Jesus wirkte in der Niedrigkeit. Auch heute noch. Ja, in der Niedrigkeit. Damals wie heute. Wir brauchen Menschen, die eine Vision haben, die wissen, der Herr wirkt in der Niedrigkeit. Nicht im Großen. Halleluja. Kommt der Superstar aus Amerika. Nein. Da kommt der Superstar aus der Hölle. Aus der Unterwelt. Ja. Da sind sie sprachlos. Ja, aus dem Armenhaus. Was glaubst du, früher in der Urgemeinde haben Brüder und Schwestern gedient, die kamen aus dem Armenhaus, waren Sklaven. Deshalb hat man in der Urgemeinde Talare gehabt, damit der arme Junge nicht vorne steht mit zerlumpten Hosen. Ja, damit er ein bisschen was darstellt. Denn der Reiche war in der Gemeinde und der Arme war in der Gemeinde. Und dass es so ein Mittelding ist. Weißt du, wir haben so viel Verwundete und Verletzte und für die ist Jesus gekommen. Und wir müssen die abholen, die Verlorenen, wo die sind. Jesus sucht Verlorene. Und weißt du, was in der Bibel heißt es? Er nimmt die Sünde an. Halleluja. Jesus nimmt die Sünde an. Hab keine Angst vor Sünden, die beißen nicht. Wenn du manchmal manche Sünde anguckst, das sind ganz edle Leute. Tätowiert bis über die Ohren. Sogar am Schädel oben noch tätowiert mit dem Hakenkreuz. Gott liebt diese Menschen mit den Hakenkreuzen und Judenstern und was weiß ich, mit welchen Hexagramme. Gott liebt diese Menschen. Wir sollen sie nicht verachten. Weißt du, ihr Körper bleibt sowieso hier, wird beerdigt, wird Staub und Asche. Aber ihre Seele, Halleluja, ist ein Edelstein. Versuche Jesus zu verstehen. Also Jesus sucht die Verlorenen. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Für die ist Jesus gekommen. Als ich mal in Krakau war, habe mich einquartiert im Hotel am Marktplatz, weil ich nichts anderes gefunden habe. Und dann bin ich so noch abends spazieren gegangen auf dem Marktplatz dort in Krakau und dergleichen. Und es war so erstaunt. Weißt du, und dann plötzlich da ist eine Versammlung vor der Kirche. Lauter Leute in Rollstühlen, Gehhilfen, Stöcke und so weiter. Da wird eine Versammlung für dies sein. Da hat der Priester eine Messe gehalten und das abends so vielleicht um 10 Uhr. Verstehst? Für die Kranken, Schwachen und Armen. Gottesdienste für Kranke und Schwachen und Armen. Und ich denke, dass wir das auch wieder hier hinkriegen. Gottesdienste für Schwachen und Armen. Ich werde nie vergessen, in Marbach, das ist bei Heilbronn, da wurde ein, ja, eigentlich ist durch mein Ungeschicktes passiert, da kommt die Frau Meier, die ist jetzt auch im Himmel beim Heiland, kommt Frau Meier, Pastor, kannst du für mich beten? Ich liege im Sterben, ich kriege keine Luft. Huste sie. Und ich bin gerade von Kiel zurückgekommen. Da sagt Schwester Meier, ich kann nicht kommen. Ich bin gerade nach Hause gekommen, ich bin todmüde. Geh zu deinem Priester oder zu deinem Pfarrer und zu deinem Prediger. Geh dorthin, ruf die Ältesten der Gemeinde. Ja, aber ich hab nicht. Ich bin katholisch. Hab ich gesagt, Lob und Dank. Du bist katholisch. Ruf den Priester, denn der ist verpflichtet, denn der hat ein Sakrament der Krankensalbung. Geh zum Priester. Und weißt du, was da passiert ist? Die geht zu dem Priester, der Priester fällt fast in Ohnmacht. Ich habe nicht die Gabe der Krankenheilung. Aber dann sagt sie, sie haben aber das Sakrament der Krankenheilung. Salben sie mit Öl. Und das hat sie ja gemacht, der Priester. Und das Erstaunliche war, während der Salbung ist die Frau geheilt worden. Und wiederhergestellt worden. Denn in meiner Bibel heißt es nicht, der muss gläubig sein und der muss wiedergeboren sein und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nein, wir müssen nur gehorchen. Gehorchen. Rufe die Ältesten. Und der Priester war ihr Ältester, denn sie war Mitglied der katholischen Kirche, nicht in meiner Gemeinde. Und der Priester sagt sie, jetzt stell mal vor, was passiert ist. Dann sagt er, Pastor, ich werde nicht mehr fertig. Ich habe die Gabe der Krankenheilung. Was muss ich jetzt machen? Wie geht es jetzt weiter mit mir? Dann habe ich das Buch von Dale Osborne ihm gegeben, noch lies mal durch, was Krankenheilung ist und so weiter. Und ich gelesen, dann lese ich mal in der Zeitung eine Heilbronner Stimme, in Marbach finden spezielle Gottesdienste für Kranke. Und dann hat er alle Kranken in seine Gemeinde eingeladen als katholischer Priester. Er wird für Kranke beten. Und dann ist er, die saßen da in Rollstühlen, so war das Bild. Da hat er die mit Öl gesalbt, Hände aufgenommen, gebetet. Und Gott hat gewirkt. Das Erstaunliche war, der hat durch die, indem jemand gehorsam war, hat Gott benutzt, dass er seine Berufung, seine Gabe gefunden hat und eine Heilungsgabe bekommen und hat jeden Monat, einmal im Monat Heilungsgottesdienste in seiner katholischen Kirche gemacht. Denn es steht ja in der Regel der katholischen Kirche, ein Priester kann das machen. Verstehst? Wir müssen nur mutig sein. Wir müssen nur entschieden sein. Und das ist unsere Vision. Geht hinaus und predigt das Evangelium. Ja. Eine glorreiche Vision haben wir. Und die Frau Meier, die ist zu mir nie mehr gekommen. Sie kam zu mir in meinen Gottesdiensten. Aber die wusste, unser Priester betet für Kranke. Und wenn ich Hilfe brauche, ich gehe zu meinem Priester und nicht zu Matthäus. Verstehst? Und du solltest wissen, wo dein Priester ist. Wo dein Ältester ist. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe guten Kontakt mit dem Pfarrer später gekriegt, noch ein paar andere gute Bücher geschickt, was er dort noch machen kann, um für Kranke zu beten, wie er besser Gott dienen kann. Also, der war offen. Und Gott segnet die Menschen, die offen sind. Amen. Gott segnet die Menschen, die offen sind. So, wir haben eine glorreiche Zukunft, einen besonderen Dienst. Wir sollen dem Herrn dienen und uns einbringen für die Herrlichkeit Gottes. Gott hat mir eines gesagt, er will die Jahre in deinem Leben erstatten, die die Heuschrecken gefressen haben. In deinem Leben sind so viele Jahre von Heuschrecken abgefressen worden. Und diese Jahre will er dir erstatten. Du hast 40 Jahre gelebt für null und nichts. Verstehst du, gearbeitet, geschuftet für die Firma oder was weiß ich für wen und auch. Und Gott will dich gebrauchen, denn in den letzten Tagen du sollst mehr Segen, mehr Sieg, mehr Herrlichkeit erleben als in den Rest deines ganzen Lebens. Halleluja. Denn jetzt ist deine Axt scharf und jetzt kannst du mit der Axt zuschlagen. Und vorher hast du nur gefummelt. Du sollst stark werden. Du sollst stark werden, denn dein Alter wird schöner sein als deine Jugend. Das hat Gott mir gezeigt. Was auch immer ist, verstehe nicht, aber lass es. Gott will eine Vielfalt in deinem Leben bringen. Und ich habe noch eine ganze Menge. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Punkt. Ich mache Punkt. Und wir beten. Ich mache morgen, nein, nicht morgen, Mittwoch weiter. Und ich habe noch so viele Gottesdienste dieses Jahr noch. Bestimmt, ja, 150 Gottesdienste, Predigten, die ich halten werde. Und da bringe ich das rein, was ich noch zu sagen habe. Die Vision geht weiter. Und das ist es, die wir hier angefangen haben, die wir sehen, die du in deinem Leben schon gesehen hast. Du hast schon die Konturen gesehen, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und jetzt mach weiter. Und jetzt mach Fortschritte in dem, was Gott dir gezeigt hat. Vater, wir danken dir, dass du das gute Werk, das du angefangen hast, auch hier in Berlin durch uns und durch andere Leute, die hier nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben so viele gesegnete Brüder und Schwestern gehabt in all diesen Jahren, Herr. Die Menschen haben uns gedient, sie haben uns ermutigt und jetzt müssen wir weiterlaufen. Herr, du hast uns auf unsere Füße gestellt und hast uns stark gemacht, du hast uns Weisheit gegeben, hast uns motiviert. Wir haben so viel gesehen, was du alles tun kannst, wozu du fähig bist. Herr, und wir sind ermutigt und ich möchte mit Ermutigung weitergehen in Jesu Namen. Halleluja. Segne, Vater, diese Versammlung und segne die Menschen, die jetzt dein Wort in den nächsten Wochen, Monate und ja, in den nächsten Jahren von dieser Stelle oder wo auch immer hören werden. In Jesu Namen. Herr, jeder Einzelne ist eine Säule Gottes. Jeder Einzelne ist eine Perle Gottes. Jeder Einzelne ist ein Edelstein im Reich Gottes. Jeder Einzelne, nicht nur ich, Herr. Ich bin nur ergriffen von der Gnade Gottes und ich möchte heilen, dass die Menschen, meine Brüder und Schwestern, ergriffen werden vom Heiligen Geist. Dass sie einfach sich in dir verlieben und sich festhalten an den, der ihre Seele liebt, und dass sie nicht die Gemeinde suchen, sondern den, den ihre Seele liebt, den ihre Seele sucht, Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.